Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Beratungsfolge des Bergzeit-Podcast. Ich bin's Jan und heute sprechen wir über ein wichtiges Thema bei der Tourenplanung. Und zwar über Schutzzonen und Sperrgebiete. Keine Sorge, es wird keine Folge, in der wir mit erhobenem Zeigefinger vorschreiben, was man alles darf oder eben nicht darf. Vielmehr soll es darum gehen, aufzuklären, warum es in gewissen Gebieten überhaupt Schutzzonen gibt und konkrete Tipps zu geben, was man bei der Planung und während der eigentlichen Tour beachten sollte. Dafür habe ich mir natürlich wieder wortkräftige Expertenunterstützung geholt, heute sogar zwei an der Zahl. Zum einen mein Bergzeitkollege Holger, der unter anderem das Eco-Management von Bergzeit leitet und nebenberuflich Ranger bei der unteren Naturschutzbehörde im Mangfallgebirge ist. Und zum anderen Sebastian, der bei Digitize the Planet als Projektmanager dazu beiträgt, dass es für uns Bergbegeisterte zukünftig einfacher wird, Schutz- und Sperrzonen zu beachten. Also viel Spaß beim Zuhören und hoffentlich ein bisschen was lernen.
Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Egal ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
Servus Holger und Sebastian, schön, dass ihr da seid. Wollt ihr euch kurz bei unseren Hörenden jeweils vorstellen und wir lassen dem externen Gast, in diesem Fall Sebastian, dir mal den Vortritt.
Ja, vielen Dank. Sebastian, mein Name von Digitize the Planet, wo ich jetzt seit bald 6 Jahren arbeite. Ich bin eigentlich Geograf, sitze im Moment in Innsbruck und habe dann eigentlich schon in meinem Studium oder beziehungsweise nach meinem Studium angefangen, mich mit gerade Kartendaten auseinanderzusetzen und dann auch in dem Bereich weiter reinzugehen, welche Kartendaten nutzen wir eigentlich für die Freizeitplanung. Ein großer Schwerpunkt dann war auch immer nachhaltige Nutzung und bin dann so zum Verein gekommen, wo ich jetzt eben dann beginnend zuständig dafür war, überhaupt erstmal zu definieren, was brauchen wir für Daten, wie müssen diese Daten aussehen, um draußen naturschonend unterwegs zu sein. Ja, und nebenbei bin ich noch begeisterter Outdoor-Sportler, würde ich mittlerweile sagen. Früher viel am Berg klettern und mittlerweile doch mehr auf dem Rad. Also probiere auch alles draußen safer aus, was wir machen und was andere machen.
Ja, sehr cool. Also es gibt schlechtere Orte als Innsbruck dafür, glaube ich.
Allerdings.
Sehr gut, vielen Dank. Auf Digitize the Planet kommen wir später auch nochmal ein bisschen mehr im Detail. Jetzt würde ich aber erstmal den Ball nochmal an meinen internen Bergzeitkollegen Holger weitergeben. Holger, magst du dich bitte kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne auch. Danke für die Einladung, dass ich hier sein darf. Ja, ich bin seit über 13 Jahren bei Bergzeit, bin damals dank meiner Liebe zu den Bergen zu Bergzeit gekommen. Das sagt eigentlich schon ziemlich viel. Also ich bin sehr viel draußen unterwegs und habe dann bei Bergzeit eigentlich den für mich idealen Arbeitgeber gefunden. Habe in meiner Historie bei Bergzeit schon vieles erlebt und vieles durchgemacht. Ich habe verschiedene Abteilungen geleitet, bin aktuell verantwortlich für unser Umweltmanagementsystem in Anführungszeichen. Ich finde Umweltmanagementsysteme so einen gräulichen Ausdruck, aber da können wir vielleicht nachher nochmal kurz drüber reden. Und nebenberuflich bin ich bei der unteren Naturschutzbehörde angestellt als Naturschutzwächter, so ist die offizielle Bezeichnung. Ich sage lieber Ranger, weil sich die Leute damit viel eher was vorstellen können. Und verbinde damit eigentlich so meine beiden Passionen, Berge und Naturschutz miteinander und bin einfach in beiden Bereichen viel draußen, habe viel mit der Natur und auch dadurch viel mit Menschen zu tun.
Ja, sehr schön. Vielen Dank euch. Es soll ja heute um das Thema Schutzzonen gehen und vor allem auch die Bedeutung von Schutzzonen jetzt in der Wintersaison. Und am Ende ist es ja trotzdem auch ein Thema, was sehr, sehr relevant für dieses übergeordnete Thema Nachhaltigkeit ist. Bevor wir jetzt tiefer einsteigen in die Themen, würde mich deswegen einfach mal interessieren, wie definiert ihr für euch Nachhaltigkeit? Weil ich finde, vor allem jetzt in den letzten Jahren, wo der Begriff immer wichtiger geworden ist, er wird immer mehr diskutiert, ist es aber hier und da auch manchmal zu so einem kleinen Buzzword geworden. Und ich habe oftmals die Erfahrung gemacht, dass Leute erstmal die Augen verdrehen, wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht, weil kann ich nicht mehr hören, so ungefähr. Und ich bin schon auch der Meinung, dass es jeder für sich anders definiert. Deswegen würde es mich einfach interessieren, was es für euch eigentlich bedeutet oder was es für euch ist. Sebastian, magst du mal reinstarten?
Ja, gerne. Wir sehen im Moment große Entwicklungen und ja, diese Wörter tauchen immer wieder auf, sind aber, glaube ich, auch generell immer wichtig. Und in den letzten Jahren haben wir relativ viel Entwicklung gesehen im Bereich von Klimawandel, aber das ist nicht die einzige Herausforderung, der wir gerade global entgegenstehen, um die ganz großen Wörter mal auszupacken, aber es ist auch ein genereller Biodiversitätsverlust, weil diese ganzen Systeme stehen gerade unter einem gewissen Druck und Das betrifft eben auch alle unsere Lebensbereiche, sei es eben Konsum, aber eben auch sowas wie Mobilität und Freizeitverhalten. Und da ganz explizit, wo wir eigentlich ganz den direkten Impact sehen und haben können, wenn ich draußen unterwegs bin. Und ich glaube, das geht allen, die viel draußen unterwegs sind, zum Beispiel eben im Winter zum Skitouren, Skifahren. Da geht es viel um den Genuss dieser Natur. Und ich glaube, da ist der Gedanke dieser Nachhaltigkeit, dass wir das eigentlich auch für spätere Generationen oder für unsere Kinder erhalten wollen, relativ einfach und greifbar, weil wir direkt da draußen unterwegs sind. Das betrifft eben auch dann, dass wir da, wo wir unterwegs sind, gucken müssen, dass wir so wenig Spuren oder eben negative Auswirkungen vermeiden. Also, dass es einfach so erhalten bleibt, wie es im Moment ist. Und ich glaube, das ist generell möglich. Und das eine führt zum anderen. Wenn wir draußen unterwegs sind, haben wir natürlich ein Bewusstsein für die Natur. Wir können, glaube ich, nur das schützen, was wir eben auch kennen und wo wir unterwegs sind. Und können das direkt dabei machen. Und das ist oftmals, das habe ich jetzt in Erfahrung gesehen, geht nicht damit einher, dass wir verzichten müssen. Ich glaube, das ist auch immer ein ganz großer Gedanke, der oft in den letzten Jahren kam, dass das nur durch eine Art von Verzicht geht. Ich glaube, das geht mit gutem Augenmaß und Genuss geht das auch weiterhin, wenn wir ein paar Dinge beachten.
Ja, absolut. Holger, jetzt hast du ja auch wirklich in deinem Hauptjob, beruflichen Kontext viel mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun. Wie schaut da so deine Interpretation aus?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Da hat Sebastian schon voll und ganz recht. Ein Buzzword, was mittlerweile ja inflationär auch genutzt wird. Und ich glaube, da könnte man eine eigene Podcast-Folge drüber machen. Was bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit? Wenn ich es mal versuche, in unserem Kontext heute runterzubrechen, ist für mich das Wesentliche, dass ich Entscheidungen treffe, die langfristig funktionieren. Und zwar für die Natur und damit auch für uns Menschen und für die Region als Naturschutzwächter bin ich natürlich regional im Einsatz. Das ist so für mich das wichtigste Thema und ganz speziell auf das Draußensein bezogen ist da so mein Anliegen, einfach versuchen, weniger Spuren zu hinterlassen und bewusster unterwegs zu sein. Das ist ein ziemlich großer Aspekt und wenn ich das versuche, habe ich schon unheimlich viel erreicht. Mhm. Und im Bereich der Nachhaltigkeit müssen wir uns auch angewöhnen, es gibt kein Schwarz-Weiß. Das ist das, was ja viele zum Verzweifeln bringt. Wenn ich nicht ganz weiß bin, dann ist es auch egal, dann kann ich auch schwarz sein. Und ich glaube, auch da ist der Mittelweg dazwischen und die Graustufen sind nicht nur erlaubt, sondern sogar gewünscht. Und jeder Schritt, der hilft einfach.
Mhm. Jetzt habe ich gerade rausgefiltert, ihr habt beide in euren Antworten gesagt, so wenig wie möglich negative Auswirkungen oder auch Spuren zu hinterlassen. Und das ist ja schon auch so ein bisschen der Grund, warum wir heute über dieses Thema Schutzzonen sprechen. Lass uns mal noch ein bisschen weiter oben anfangen. Holger, du hast gesagt, du arbeitest eben als offizieller Begriff Naturschutzwächter, aber eigentlich quasi ist es ein Ranger für die untere Naturschutzbehörde. Was bedeutet das aber konkret? Also was sind deine Aufgaben in dieser Rolle?
Also konkret bin ich natürlich da sehr viel draußen. Also ich bin die Schnittstelle zwischen der Behörde und den Menschen, die auch gerne und viel draußen sind. Und die primäre Aufgabe ist zum einen natürlich Aufklärung zu betreiben, die Menschen anzusprechen, Unterstützung zu bieten und Hilfe dazu geben, wo es einfach benötigt wird. Das ist erstmal so ein relativ offenes Aufgabengebiet, was sich dann natürlich schon konkretisiert, wenn wir um ganz spezielle Aufgaben reden. Das ist ja heute auch der Punkt, Schutzgebiete, die behördlich geschützt sind, weil es einfach zum Beispiel Sperrzonen sind, die zu gewissen Zeiten gar nicht betreten werden dürfen oder dass es Zonen gibt, wo nur die Wege betreten werden dürfen. Und da ist unheimlich viel Aufklärungsarbeit notwendig in zweierlei Richtungen. Zum einen den Leuten es bewusst zu machen, dass sie vielleicht gerade in einem solchen Gebiet unterwegs sind, weil viele es einfach gar nicht wissen. Aber auch die Hintergründe dafür zu erklären, warum ist es denn kritisch, wenn ich in dem Bereich unterwegs bin und was kann denn passieren, wenn ich da unachtsam bin.
Okay. Sebastian, du hast mir im Vorgespräch noch verraten, dass du viel mit sozusagen digitalen Rangern zusammenarbeitest. Was kann man sich darunter vorstellen?
Vom Themenbereich her genau das Gleiche eigentlich. Nur sind diese digitalen Ranger eben nicht draußen unterwegs, zum Teil auch. Zum Teil gibt es die draußen wie drinnen. Die sind eben im Web unterwegs oder im digitalen Raum. Da wir natürlich mittlerweile immer dieses große Wort des digitalen Zwillings. Und den haben wir auch mittlerweile in der Freizeitgestaltung mit Tourenplattformen, Freizeitangeboten, Navigationssystem. Also wir können unsere Touren ja schon komplett digital planen und vorbereiten und auch teilen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt mittlerweile. Eben diese Plattformsysteme spielen darauf, dass wir die Sachen, die uns gefallen haben, teilen. Und diese digitalen Ranger sind dann eigentlich genauso wie draußen unterwegs und gucken, wer ist denn hier in meinem Gebiet digital unterwegs und sprechen gegebenenfalls diese Leute an und sagen ihnen, hey, deine Tour ist das recht schön, die du geplant hast. Die führt durch das und das Gebiet. Beachte doch bitte dies und jenes, dass man vielleicht zu der Zeit dort eben nur auf den Wegen unterwegs sein darf oder in einem gewissen Zeitraum am besten diese Tour gar nicht unternimmt, weil man damit eben sehr sensible Arten stört. Mhm. Genau, an sich dasselbe, nur in digital.
Ja, okay, macht irgendwo auch Sinn. Holger, wie unterscheidet sich das Ganze aber zur Naturschutzwacht? Da gibt es ja einen Unterschied, oder?
Also vom Ziel her gibt es, glaube ich, gar nicht so den großen Unterschied. Mhm. Wir verfolgen das gleiche Ziel. Die Naturschutzwacht hat natürlich neben der behördlichen Andockung auch einfach Rechte. Das heißt, ich bin da der verlängerte Arm der Gesetzgebung und bin draußen im Feld auch befugt, Personalien aufzunehmen. Ja, ich sag mal flapsig, Knöllchen zu verteilen, also wirklich so klassische Ordnungswidrigkeiten zu ahnden, bis hin zu Platzverweise erteilen, aber auch Leute zumindest verbal festzuhalten, solange bis zum Beispiel die Polizei da ist und eine Situation klären kann. Also ich habe da durchaus behördliche Rechte, die ich geltend machen kann, was aber ehrlich gesagt gar nicht mein Ziel ist. Mein Ziel ist eher, Konflikte zu vermeiden und aufzuklären und Präsenz zu zeigen. Und das ist auch das, was in der Regel vollkommen ausreichend ist. Meine Erfahrung ist, dass die meisten Leute vollkommen einsichtig sind und wenn sie irgendein Vergehen begehen, im weitesten Sinne das vollkommen unbewusst machen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo die Digitalisierung auch für uns immer wichtiger wird, weil so eine klassische Tourenplanung, wie man das früher gemacht hat, ich setze mich eine Woche vorher mit der Karte hin, check regelmäßig den Lawinenbericht, schaue nach dem Wetter, das macht heute keiner mehr. Meine Erfahrung draußen, und die ist gar nicht mal so gering, an so hochfrequentierten Tagen, Sonnentage mit frischem Powder am Spitzingsee da oben, da kann es sein, dass ich an einem Tag 80 bis 120 Gespräche führe und die Antworten sind eigentlich immer ähnlich. Wie hast du deine Tour geplant? Ja, gar nicht. Und man sieht schon den Blick aufs Handy. Ich laufe hier nach der App oder ich laufe einfach in der Spur, die vor mir ist und schaue mal, wo ich hinkomme. Und das macht es halt extrem schwierig auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber natürlich auch von der Steuerung her theoretisch deutlich einfacher, weil ich muss gar keinen Schilderwald mehr in die Berge hacken, sondern wenn ich digital da geführt werden könnte und das effektiv passiert, kriegt eigentlich jeder mit, hey, ich bin gerade in einem Schutzgebiet und kann mich vielleicht auch digital informieren, warum ist es denn ein Schutzgebiet und wie muss ich mich denn da verhalten?
Ich finde es irgendwie total spannend, den Insight zu bekommen, weil so Thema Selbstwahrnehmung oder Wahrnehmung der eigenen Bubble und wie es aber in Wirklichkeit ist, weil gefühlt in meinem Umfeld oder auch mit den Leuten, mit denen ich auf Tour unterwegs bin, da plant jeder seine Touren, also auch mit dem, was dazugehört, was du gerade gesagt hast mit Lawinenlagebericht, sich irgendwie Gebiete anschauen, sich mit denen auseinanderzusetzen oder eben diese Gebiete sehr, sehr gut zu kennen, weil man da wohnhaft ist. Jetzt, wenn du aber solche Erfahrungen schilderst, die du ja zwangsläufig in der Praxis einfach machst, bin ich fast wieder so ein bisschen beeindruckt zu sagen, okay, krass, ich dachte einfach nicht, dass es so viele Leute gibt, die wirklich einfach sagen, ich laufe gerade irgendeiner Spur nach und schaue, wo ich rauskomme.
Ja, das ist für mich auch eine Erfahrung, die ich machen musste. Ich bin ja, wenn ich privat unterwegs bin, auch eher der Einzelgänger und suche die einsamen Wege und sehe da eigentlich nie jemanden. Und als ich vor 4 Jahren angefangen habe mit der Naturschutzwacht und gezielt die Hotspots gesucht habe, war es für mich schon ein Aha-Erlebnis zu sehen, wie sind die Menschen da unterwegs und was machen die da? Und da denke ich auch natürlich nicht nur an den Schutz der Natur, sondern auch an den Schutz des Menschen selbst. Mhm. Da laufen manche in einen lawinengefährdeten Hang rein, nur weil die erste Spur da reingeht und haben eigentlich keine Ahnung, was sie tun.
Ja, das ist nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Da könnten wir wahrscheinlich auch nochmal eine separate Folge dazu aufnehmen. Jetzt hast du mir fast schon die perfekte Überleitung gebaut, eigentlich zu diesem Themenblock digitale Tourenplanung. Bevor wir da aber einsteigen, Sebastian, noch eine vielleicht etwas eher übergeordnetere Frage, nämlich zu den Schutzgebieten selber. Wie sind die denn einzeln organisiert? Was gibt es da für Formen und was hat das vielleicht auch für Konsequenzen, welche Ressourcen dann zur Verfügung stehen, um das Ganze zu schützen?
Genau, ich glaube, das ist nochmal genau für uns ein ganz wichtiges Thema oder ein sehr, sehr übergeordnetes Thema. Wir haben viele Schutzgebietskategorien oder ich würde jetzt mal sagen, 2 kennt wahrscheinlich jeder jede. Das sind einmal die Nationalparks und wahrscheinlich Naturschutzgebiete. Das sollte jeder, der da draußen unterwegs ist, schon mal gehört haben. Heißt nicht, dass man direkt weiß, was die bedeuten. Aber das ist der Punkt. Wir haben eine Vielzahl von Schutzgebietskategorien in Deutschland, in Europa. Und ich glaube, es muss jetzt auch nicht jeder explizit wissen, was die Ziele davon sind. Aber so ein bisschen den Hintergrund ist vielleicht auch einfach ganz interessant, dass wir zum Beispiel Nationalparks haben. Die sind quasi auf Bundesländerebene, also bei der oberen Naturschutzbehörde angesiedelt. Und da ist es vielleicht auch ganz interessant, die haben immer recht häufig Kernzonen, wo es wirklich nur mal darum geht, dass die Natur sich ganz selbst überlassen wird. Das fand ich immer ganz interessant. Das sind wirklich solche Wildnisbereiche, die man gerne wieder etablieren möchte, weil generell haben wir kaum noch Wildnis in Deutschland. Das ist alles irgendwie Menschen beeinflusst und dementsprechend gelten da eben auch relativ strikte Regeln in diesen Kernzonen, dass da gar nicht mehr so viel Einfluss von Menschen ist. Das ist ganz interessant. Diese Nationalparks, die kennen wir eben auch alle, die haben auch meistens ein eigenes Logo, eine eigene Website. Die sind natürlich sehr gut ausgestattet mit Ressourcen, weil die eben auch sehr wichtig, sehr groß sind. Die haben auch die Aufgabe Tourismus und Besucherinformationen. Genau, mit denen kann ich jetzt so zu unserer Erfahrung sagen, ist es natürlich auch sehr einfach und sehr gut zusammenzuarbeiten. Mit denen haben wir vom Start weg eigentlich das, was wir machen, auch sehr viel entwickelt, sehr viel in die Feedbackrunden gegangen. Und dann geht es eben runter zum Beispiel zu Naturschutzgebieten, die von den Regelungen sehr ähnlich zu Nationalparks sind. Deswegen kennen wir die auch. Die haben oft sehr strikte Regeln und haben auch eine wichtige Funktion beim Schutz bestimmter Arten und Lebensräume. Und die wiederum sind aber dann bei den unteren Naturschutzbehörden angesiedelt. Das ist länderspezifisch immer mehr wieder ein bisschen anders geregelt, wo die genau liegen, auf welcher Ebene in den Ländern. Aber da sind die Ressourcen schon ganz anders verteilt. Also ich kenne das jetzt zum Beispiel aus meinem Heimatbundesland NRW. Da haben wir mit einer UMB gesprochen, die dann irgendwelche 60 Naturschutzgebiete verwalten. Das ist natürlich ein ganz anderer Aufwand, wenn das bei einer Stelle liegt, als bei einem Nationalpark. Genau, und dann gibt es noch Landschaftsschutzgebiete, die eventuell noch einen Einfluss haben. Dann haben wir eben europäische Schutzgebiete wie FFH-Gebiete, die unter dieser Natura 2000-Richtlinie liegen. Das kann man eventuell auch schon mal gehört haben. Und dann geht es runter bis zu nationalen Naturmonumenten. Ich glaube aber, dass, wie gesagt, man die jetzt nicht überall verstehen muss, ist, glaube ich, ganz wichtig, dass gerade so Nationalparks und eventuell Naturparke kennen wir noch, die haben eigene Verwaltung und sonst liegt das sehr oft bei UNBs und wir kennen das so ein bisschen, ohne jetzt Behördenbashing zu betreiben, dass unsere Behörden in Deutschland oftmals ja nicht so viel Ressourcen haben. Und das haben wir in unserer Arbeit auch gemerkt und das hat uns dahin gebracht, dass wir uns jetzt so aufgestellt haben, wie wir aufgestellt sind und ein sehr, sehr niederschwelliges Angebot machen, um eine Basis zu schaffen für eben naturschutzkonforme Outdoor-Aktivitäten.
Mhm. Ja, sehr cool. Lass uns das vielleicht einmal ganz kurz an zwei konkreten Beispielen festmachen. Also Wir zwei haben das Karwendel vor der Haustür. Was finden wir da?
Genau, das Karwendel ist, glaube ich, nochmal ein ganz besonderer Ort. Genau, das ist erstmal ein Naturpark. Und genau, dann können wir gleich nochmal auf den Naturpark, ist nämlich auch ein besonderer Fall in den Schutzgebieten, weil Naturpark eigentlich für uns als Outdoor-Aktive erstmal in Bezug auf, was darf ich da nicht, eigentlich keinen Bezug hat. Erstmal geht es im Naturpark eigentlich um das Management, um eine Region, das soll nachhaltig gestaltet werden, aber in Bereichen Naturschutz, aber auch Wirtschaft, Tourismus. Aber Naturparke haben eben im Bereich des Naturschutzes relativ häufig so ein Patchwork drinne liegen an Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten und FFH-Gebieten. Also kann man da generell schon mal von ausgehen, wenn ich irgendwie in einem Naturpark unterwegs bin, da wird es besondere Zonen geben, wo ich Obacht geben muss, wo ich mich informieren sollte. Genau. Aber die sind meistens sehr gut aufgestellt, dass die eben auch so eine eigene Verwaltung haben wie ein Nationalpark, dementsprechend auch eine gute Website und digital meistens schon ganz gut aufgestellt sind. Mhm. Genau. Und Karwendel ist nun mal interessant, weil es in Deutschland und in Österreich liegt.
Ja, das ist ja mit vielen Themen so, dass es dann länderübergreifend nochmal komplexer wird. Holger, du bist ja überwiegend im Mangfallgebirge unterwegs. Was hast du da für Zonen?
Das Mangfallgebirge macht es leider nochmal komplizierter. wir haben da noch nicht mal Naturschutzgebiet, sondern wir haben da Landschaftsschutzgebiete, Die vom Schutzstatus her nochmal etwas untergeordneter sind. Allerdings, was wir dafür zusätzlich haben, sind Wildschutzgebiete, die nochmal speziell für verschiedene Wildschutzarten gesperrt werden nach Verfügbarkeit. Also jetzt klassisch in der Winterzeit, weil das natürlich eine harte Zeit ist für die Tiere dort. Bis aber auch hin, wir reden da im Mangfallgebirge häufig von den Raufußhühnern, die da besonders schützenswert sind. Und da wird eben sowohl für die Winterzeit als auch für die anschließende Brutzeit werden diese Gebiete gesperrt, um da einfach den Einfluss möglichst gering zu halten. Mhm. Und das ist auch in der Tat eine Erfahrung, die man draußen macht, wenn man mit den Menschen spricht. Die sind genauso verwirrt von diesen ganzen Schutzgebieten. Und das dient natürlich überhaupt nicht irgendwie einer Transparenz und auch einem Verständnis auf der Gegenseite. Daher ist so mein Anliegen eher, lass uns einfach von Schutzgebieten zu reden, ohne nochmal genau zu differenzieren und eher darüber zu sprechen, was darf ich und was darf ich nicht, weil ansonsten macht es das vollkommen kompliziert. Es ist nämlich egal, ob ich in einem Landschaftsschutzgebiet bin oder in einem Naturpark, wenn ich da nicht reingehen darf, darf ich da nicht reingehen.
Ja, Ja, absolut. Genau das war eigentlich das, was ich so ein bisschen auch gerade mit diesen zwei konkreten Beispielen rauskitzeln wollte. Eben, dass man einmal versteht, wenn man da wirklich jetzt mal in die Theorie einsteigt, dann wird es früher oder später schon irgendwann komplex und man muss wirklich ein großes Eigeninteresse haben und eine intrinsische Motivation, um da überall durchzusteigen. Genau das, was du aber gerade gesagt hast, ist ja eigentlich eher unser Ziel zu sagen, okay, was können wir mitnehmen für uns als aktiv Bergsportbetreibende, was wir für Tourenplanung und dann auch für die Tourendurchführung mitnehmen können. Und genau da wollen wir jetzt auch mal ein Stück weit rein. Wie würdet ihr generell an eine Tourenplanung, wir können gerne immer bei den zwei Beispielgebieten bleiben, wie würdet ihr aktiv rangehen? Also was sind so die ersten Schritte, die ich mal beachten muss, um nicht dann irgendwo zu landen, wo ich eigentlich nicht sein sollte? Unabhängig jetzt mal von den Sicherheitsrisiken, wir sprechen wirklich über das Schutzzonen-Thema.
Ja, wo, an welchem Punkt starten wir? Starten wir einfach mal, bevor wir unsere Arbeit oder ich unsere Arbeit und der Verein begonnen hat. Wie fange ich meine Tourenplanung an? Ich habe gegebenenfalls ganz analog noch eine Karte und wenn ich Glück habe, dann gucke ich auf dieser Karte und sehe dann zum Beispiel im Kamendo, okay, das ist ein Naturpark und dann sehe ich gegebenenfalls auch Schutzzonen mit Name und wenn ich ganz großes Glück habe, dann sehe ich vielleicht sogar, da steht irgendwas, was ich da darf oder nicht und das sind dann meistens vielleicht irgendwelche Sperrzonen. Das ist aber dann meistens schon das, was ich habe oder das wäre schon auch für eine Papierkarte, glaube ich, sehr gut. Das heißt, ich laufe da mal rein, dann habe ich aber immer noch viele Informationen nicht, außer dass ich vielleicht da nicht rein darf. Möchte vielleicht zelten oder sonst was und dann müsste ich schon die Übertragsleistung bringen, okay, ich bin da irgendwie in einem Naturpark, also sollte ich vielleicht nochmal eine tiefere Recherche angehen, was darf ich in diesem Naturpark oder was darf ich auch noch in diesen anderen Schutzgebieten, die da drinnen liegen, die vielleicht auf der Karte eingezeichnet sind, dann muss ich schon ein sehr großes Commitment an den Tag legen für so eine Tourenplanung. Vielleicht ist es auch nur eine Wanderung oder eine Skitour und wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, da kommen ja noch viele andere Planungsaspekte hinzu. Das Problem gibt es schon länger, dass Leute uns da reinlaufen. Mhm. Und jetzt digital, ich habe unglaublich viele Apps. Ich nehme die App meines Vertrauens, die mir, was weiß ich, am besten gefällt, weil sie so einfach zu handhaben ist, weil die Darstellung so einfach ist, weil ich da einfach schon immer bin. Plan meine Tour dadurch, krieg die schönen Angaben so und so lang bei dem und dem Fitnesszustand, so und so viele Höhenmeter. Passt, krieg eventuell sogar noch irgendwelche Lawinenlageberichte und so und passt und krieg aber eigentlich gar keine Informationen zu irgendwelchen Schutzgebieten. Und ich vertraue diesen Informationen erstmal, weil das sieht alles gut aufgemacht aus oder ich suche mir eine Tour raus. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Grundproblem auch gewesen oder sehen wir immer wieder diese Tourenplattformen, funktioniert die digitale Welt, haben das diese ganze Information strukturiert dargestellt. Das heißt, es ist auch oft schwierig herauszufinden, ist das jetzt eine Tour, die jemand einfach geteilt hat, die er sonntags gemacht hat. Also wie eben erklärt, er ist irgendeiner Spur gefolgt und hat Fotos gemacht, fand das ganz toll und hat die Tour geplant. Die sieht aber nachher im digitalen Raum genauso professionell aus wie alles andere, weil ich habe die Angaben mit Zeit, Länge, schönen Bildern, wie wir das kennen und ich wähle die Ausfolge der Tour, vertraue darauf, dass diese Informationen stimmen und gut sind und dann lande ich eventuell dann bei Holger, der mich dann darüber aufklärt, dass die Tour vielleicht doch gar nicht so gut ist. Für das Auerhuhn zum Beispiel. Genau, und der dritte Punkt ist, und da kommen wir bei unserer Arbeit an, ich habe vielleicht eine Plattform, die schon Informationen zu besonderen Schutzzonen anbietet und dann wird es eigentlich relativ einfach im Best-Practice-Beispiel. Ich plane wieder meine Tour oder wähle meine Tour aus und dann sind eben Informationen einfach schon hinterlegt zu Schutzgebieten, wo drinne steht, was ich da drin darf, welche Zeiträume gesperrt sind. Diese ganzen Informationen lassen sich eigentlich ganz gut in dieser Datenwelt auch automatisch ausspielen, wenn man sie so strukturiert hat, wie wir das eben dann machen. Und dann kriege ich relativ schnell die Info, hey, das ist eine schöne Tour, aber die läuft durch das und das Schutzgebiet, das zu den und den Zeiten gesperrt ist. Und am besten, dann kann man weiter in der Informationstiefe gehen, steht dann da auch warum. Dann steht da, okay, dieses Gebiet am besten im Winter nicht betreten, weil dort das Auerhuhn vorkommt und jede Störung im Winter für das Auerhuhn zu, ja, sehr drastischen Konsequenzen führen kann.
Ja.
Und dann kann ich meine Tour ganz einfach umplanen, ohne großartig verzichten zu müssen, kann entspannt rausgehen, ohne dass ich Angst haben muss, dass eventuell ich irgendwann vor Holger stehe und der mir sagt, ich muss umdrehen oder vor einem Schild.
Ja, absolut. Holger, auch nochmal ein Erfahrungswert aus der Praxis. Wenn du aber Leute triffst, die dann ihre Tour wirklich auch konkret geplant haben, trotzdem dann aber irgendwo landen, wo du mit ihnen sprechen musst, um Aufklärung zu betreiben, woran liegt es dann? Liegt es wirklich an den fehlenden Informationen, dass quasi die Tools, die diese Leute benutzen, einfach nicht ausreichend sind? Oder ist es echt, selbst wenn man die Tour plant, dass die Leute sich nicht genügend mit dem Thema Schutzzone beschäftigen?
ist wahrscheinlich wieder eine Mischung aus mehreren Faktoren. Das eine, was in allen mir bekannten gängigen Planungs-Apps der Fall ist, dass man die Schutzzonen erstmal aktiv einschalten muss, was viele gar nicht machen, sondern die planen natürlich erstmal drauf los vom Startbildschirm her und geben diesen Sonderebenen einfach gar keine Bedeutung. Also man muss da ins Menü reingehen und sagen, okay, zeig mir bitte die Schutzzonen an, damit ich sie überhaupt sehe. Wenn die Menschen das machen, funktioniert es eigentlich ziemlich gut, weil die sind rot markiert und gut dargestellt. Da kann wahrscheinlich Sebastian nachher noch was sagen, wie da der Gehalt an wirklich ausgezeichneten Schutzgebieten ist. Also die Abdeckung, sind da mittlerweile wirklich auch alle drin oder fehlen da noch einige? Das ist sicherlich nochmal ein Manko. Das ist so das größte Hindernis bei der digitalen Tourenplanung. In der analogen Welt haben wir immer wieder mit Menschen zu tun, die mit veraltetem Kartenmaterial arbeiten. Natürlich kann eine Karte nie so aktuell sein wie eine digitalisierte Lösung. Aber wenn ich mit einer Karte aus den 80er Jahren heute unterwegs bin, ist es klar, da sind die Schutzgebiete einfach nicht drin. Und das macht es dann natürlich auch schwierig. Und das veranlasst uns natürlich vor Ort wieder analog mitzudenken. Und Sebastian hat es eben gesagt, dann stehe ich halt irgendwo draußen vor einem Schild. Und gerade im Mangfallgebiet gibt es mehr Schilder, als einem lieb sein kann. Also für mich ist es eigentlich der totale Horror. Wir haben so an den Hauptzugangszonen große Übersichtsschilder mit Karten drin, mit den eingezeichneten Gebieten. Und im Feld aber auch noch ganz viele Einzelschilder, stopp hier nicht weiter. Und das ist eigentlich teilweise ein Schilderverhau. Wer sich da lokal ein bisschen auskennt, wenn man da am Lempersberg sich das anschaut, da steht alle 20 Meter ein Schild und es gibt trotzdem Leute, die da reinfahren. Da muss man natürlich sagen, das ist dann schon eher bewusst als unabsichtlich.
Mhm. Ja, absolut. Sebastian, lass uns nochmal ganz kurz wirklich konkret über eure Arbeit sprechen, was ihr bei Digitize the Planet macht. Wir haben es jetzt gerade eben schon so ein bisschen rausgehört, aber kann ich es mir im Prinzip so vorstellen, wie eine digitale Tourenplanung eben nur mit all diesen wichtigen Informationen zu den Schutzgebieten?
Jein. Also ich fange mal von vorne an. Ich glaube, das Grundproblem, was wir eben hatten, das kam vor den Jahren eben auf im Zuge dieser ganzen Digitalisierung unserer Welt und eben auch des Freizeitverhaltens, kamen diese Probleme immer mehr auf, dass in den Schutzgebieten Leute mit dem Handy unterwegs waren und sagen, ja, hier ist ja kein Schutzgebiet, ich folge einfach nur der Route. Dann sind natürlich die Schutzgebiete, die Verwaltung darauf aufmerksam geworden, dann ging das so ein bisschen los. Wer ist denn jetzt eigentlich dafür verantwortlich? Dann waren es natürlich die Tourenplattformen und diese Anbieter, wo die Touren eben waren. Und die haben natürlich gesagt, was wir machen, wir stellen nur Daten bereit. Und diese Daten gibt es, also sind irgendwelche Kartendaten, auf denen ich super eben diese Routing-Anwendung machen kann. Die nutzen wir und wir generieren das Ganze eigentlich wie eine Plattform, dass dieser User-Content da drauf kommt. Also Leute ihre Touren teilen. Das heißt, wir können da keine Schutzgebiete aufbauen, weil das ist nicht unser Fachgebiet. Wir wissen ja gar nicht, wo die sind. Wir haben keine Verordnung etc. Und dann kam man irgendwann zum Schluss, okay, wir müssen das ändern. Und da sind eben alle Beteiligten mit gefragt, damit zu helfen. Und dann hat sich eben dieser Verein gegründet aus eben Naturenplattform, dem Dachverband der Nationalparks in Deutschland, einer Tourismusfirma und einem Sportverband. Das sind auch, glaube ich, jetzt mal so die großen Player, die dabei sind, um zu sagen, okay, wir wollen diese Daten erstellen. Und dann war der Punkt, wie machen wir das denn? Weil verantwortlich sind ja eben die UMBs und obere Naturschutzbehörden, die kennen ihre Gebiete. Die haben die Verordnung, die schreiben die und dann haben wir geguckt, okay, wir brauchen ja irgendwie eine räumliche Abdeckung. Diese Geodaten, also Kartendaten zu Schutzgebieten, die sind zum Glück schon mal da. Das war schon mal eine große Hilfe, dass wir Leuten überhaupt sagen können, du bist hier in einem Schutzgebiet auf einer Karte. Aber der große Punkt war dann eben, wie kriegen wir Infos da rein, was ich da darf und was nicht. Und da gab es bisher eben noch gar nichts. Das steht halt in irgendwelchen Verordnungen, das ist auch nicht immer sehr verständlich. Das steht eventuell draußen auf Schildern, aber eben nicht im digitalen Raum. Und da haben wir dann angefangen zu sagen, okay, was ist das Einfachste? Lesen wir jetzt einfach selber Verordnungen. Das war so mein Start hier, dass ich mich durch sehr, sehr, sehr viele Verordnungen gelesen habe und sehr, sehr, sehr schnell gemerkt habe, dass die nicht alles so eindeutig und verständlich sind, wie ich mir das gerne vorstellen würde. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, dieses Plattformsystem scheint ja zu funktionieren in allen Bereichen. Also bauen wir eine Plattform für Schutzgebiete auf. Und das ist jetzt daraus entstanden. Das ist quasi, manchmal sage ich ganz gerne, so eine Art Facebook für Schutzgebiete. Okay. Ein bisschen professioneller vielleicht, aber generell, wer bei uns arbeitet, das sind wirklich die Experten. Also das sind dann eventuell Ranger, UMBs, Nationalparkverwaltung, auch, wir haben mittlerweile auch Länder, die dabei sind, die ihre Schutzgebiete kennen, die Verordnung haben, die auch zu interpretieren wissen. Und die tragen dann bei uns diese ganzen Informationen zu ihren Schutzgebieten ein. Das ist mittlerweile eben das Schutzgebiet, das ist bei uns schon als Karte und dann kommen da die Regeln rein quasi. Was darf ich da, was sollte ich da nicht? in strukturierter Form. Das ist so eine Eingabemaske bei uns, so ein, quasi so ein Fragebogen, relativ einfach. Also ich muss da nichts digital großartig können. Und mittlerweile eben auch ganz wichtig, so ein bisschen die Kommunikation mitgedacht, dass wir auch sagen, hey, es ist schön, dass wir diese Regeln haben. Die sind aber meistens, kennen wir, wollen nicht erschlagen werden von irgendwie einem Regelwerk. Und spätestens seit Corona wissen wir auch, dass es am besten ist, wenn wir Regeln erklären und sie verstehen, haben wir mittlerweile eben auch die Gründe dahinter. Das heißt, dann steht da zum Beispiel, ich darf in dieses Gebiet nicht rein, weil das ist, weiß ich nicht, ein Brutgebiet vom Auerhuhn, Steinbock etc. Also all diese Gründe sind mittlerweile auch dahinter von diesen Schutzgebieten gepflegt und angelegt. Mhm. Das ist so die Grundfunktion unserer Plattform. Und dann geht das Ganze eben raus, wird angeboten, kostenfrei für alle, diese Daten zu nutzen, die Plattform zu integrieren. Also wir arbeiten gar nicht direkt mit den Usern draußen. Die müssen jetzt nicht noch eine Anwendung, also die planen jetzt nicht auf einer Plattform, was weiß ich, Komoot, Outdoor-Active, Wikiloc, wie sie alle heißen, und müssen dann nochmal auf unsere Plattform, um zu gucken, ob sie in einem Schutzgebiet sind, sondern unser Ziel ist, dass diese Daten dann auf diesen Plattformen landen, dass sie einfach direkt mit in der Nutzung, wie wir es eben beschrieben haben, drin sind und ich eigentlich gar nicht viel beachten muss. Das ist, glaube ich, das Schöne in diesem digitalen Raum. Das geht dann einfach automatisch. Entweder der sagt mir direkt was oder meine Tour wird an bestimmten Punkten einfach ein bisschen umgeleitet.
Quasi als Systemintegration, okay.
Genau.
Spannend. Und Holger, dann ist wahrscheinlich deine Aufgabe jetzt als Ranger, genau diese Infos, die dann Digitize the Planet braucht, zu liefern, oder?
Genau, aber das mache nicht ich, sondern das macht in der Tat die Behörde dahinter. Also da haben wir hauptamtliches Personal für, die natürlich daran arbeiten. Neben den Rangern gibt es auch Gebietsbetreuer, die genau unsere Gebiete hier betreuen und solche Daten dann auch aufbereiten und zur Verfügung stellen.
Mhm. Dann lass uns doch mal noch vielleicht jetzt auch gegen Ende hin wirklich mal konkret über dieses, was darf ich und was darf ich nicht Thema sprechen. Ich glaube, was relativ offensichtlich ist, wenn da ein Schild steht, betreten verboten, weil Schutzgebiet, mei, dann ist recht offensichtlich, ich darf halt nicht rein. Aber es gibt ja bestimmt auch irgendwo Gebiete, wo es einfach noch andere Verhaltensregeln gibt, wo ich irgendwie natürlich rein darf, aber dann halt nochmal weitere Regeln folgen. Vielleicht auch vor allem jetzt im Winter. Heuer gibt es da ein paar so konkrete Beispiele, die du nennen kannst, wo es nicht einfach nur um ein reines Betretungsverbot geht.
Ja, im Prinzip haben wir natürlich in der Natur immer Regeln, die gelten, die noch nicht mal behördlich unbedingt festgeschrieben sein müssen. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, dass jeder versuchen sollte, so naturnah wie möglich unterwegs zu sein. Das ist allerdings auch eine Beobachtung draußen im Feld, die man macht, dass sowas oftmals abhanden kommt. Also, dass ich gar nicht mehr die Sensibilität habe, was bewirke ich denn damit, was ich gerade tue. Also, wenn ich natürlich einen schönen Powderhang habe und der durch die Latschen geht, dann fahre ich halt runter. Aber dass da genau vielleicht ein Birkhuhn lebt, bei dem es wirklich um Leben und Tod geht. Also, da geht es nicht darum, habe ich heute einen geilen Powdertag, sondern lebe ich morgen noch oder bin ich morgen tot? Und dieses Gefühl, das fehlt halt ganz häufig. Und ich glaube, da müssen wir wieder mehr hinkommen, dass wir ein gewisses Gefühl dafür haben, was bewirkt das denn, was ich hier tue. Und ein ganz häufiges Argument ist natürlich, ja, das macht doch nichts, wenn ich da jetzt mal kurz durchfahre. Das mag sogar sein, dass der einzelne Skifahrer an der Stelle gar keinen großen Impact hat, aber es bleibt natürlich nicht bei dem einen. Gerade wenn die erste Spur mal gelegt ist, dann folgt der nächste und dann habe ich eben unter Umständen den ganzen Vormittag Betrieb in so einem Gebiet und das ist dann schon ziemlich fatal und das bindet uns auch wieder die Hände, um irgendwelchen großzügigen Spielraum zu geben. Letztendlich ist die erste Verfehlung schon die verkehrte und deswegen sind wir sehr häufig, gerade bei Neuschneetagen, sehr früh unterwegs, um zu verhindern, dass einfach die erste Spur schon durchs Schutzgebiet führt. Es ist definitiv vieles geregelt, von Feuer machen bis wo darf ich kampieren, was darf ich kampieren, bis ins Letzte. Aber das alles nachzuverfolgen und auch noch sinnhaft rüberzubringen, ist einfach unmöglich. Mhm. So ist zum Beispiel das Bivakieren grundsätzlich bei uns verboten. Mhm. Wissen natürlich auch viele nicht. Und Bivakieren wird ja mittlerweile auch sehr offen ausgelegt. Also es ist nicht mehr nur, wie es ja in der eigentlichen Bedeutung war, ein Notbivak, weil ich auf Tour in Not gekommen bin und in die Dunkelheit geraten bin. Mittlerweile ist es ja schon eher eine Veranstaltung, die man bewusst plant, vielleicht auch mit mehreren Leuten zusammenkommt und sich da trifft, vielleicht sogar Musik dabei hat. Also sowas erleben wir auch, wo man dann nachts natürlich auch hingehen muss und sowas regulieren muss. Und das macht es halt unheimlich schwer. Die ganze Palette ist extrem breit. Und neben dem, was festgeschrieben ist, gibt es auch einfach Regeln, die für mich sage, hey, das ist gesunder Menschenverstand, sowas sollte ich nicht tun, einfach um da auch eine gewisse Schutzwirkung zu haben. Und da muss auch die Zukunft hingehen. Ich glaube, wir dürfen in Zukunft gar nicht mehr von diesen einzelnen Schutzgebieten sprechen, die jetzt, wie in unserem Falle, das Raufußhuhn schützen, sondern vielmehr dahingehend, Prozessschutz zu haben, wo die Natur einfach ihre Prozesse, ihre natürlichen Prozesse leben kann. Und da ist die große Herausforderung dann, die Freizeitaktivitäten von uns und diesen Naturschutz zusammenbringen und das so verträglich, dass beide damit klarkommen. Eine Riesenaufgabe, für die es aktuell noch keine wirkliche Lösung gibt.
Ja, voll. Ich finde irgendwie dieses Beispiel mit der ersten Spur schon auch wichtig, weil oftmals, wenn man über so Initiativen nachdenkt, die unserer Umwelt auch zugutekommen, dann hat man oftmals das Gefühl, genau wie du es beschrieben hast, ja, ich als einzelne Person, was kann ich eigentlich ausrichten? Aber das verdeutlicht es halt nochmal ganz schön, naja, ich als einzelnes Individuum, wenn ich schon mal nicht die erste Spur setze, dann gibt es vielleicht da schon mal zumindest gar keine Nachahmer in dem Sinn, okay, da kann ich einfach bedenkenlos hochgehen. Also es ist dann doch halt dieses Individuum schafft dann schon auch hier und da was fürs komplette Kollektiv. Ich glaube, das ist echt ganz wichtig mitzunehmen. Manchmal tue ich mich so ein bisschen schwer, weil viele von den auch Initiativen oftmals ja mit so einem quasi erhobenen Zeigefinger dastehen. Und das hast du ja auch gesagt, am Ende müssen wir es irgendwie schaffen, diese Freizeitaktivitäten mit diesen ultrawichtigen Initiativen irgendwie zu verbinden, dass das am Ende trotzdem alles miteinander funktioniert. Und da ist es echt schwer, irgendeinen Lösungsansatz zu finden, oder? Also Sebastian, du hast gerade schon Luft geholt.
Ja, ich glaube genau, das ist auch gerade die ganz große Angst viel im Naturschutz. Und das war so eine Erfahrung, die habe ich jetzt in der Arbeit gemacht. Ich bin ehrlicherweise auch eher aus dem Outdoor-Sport digital gekommen. Und dieser Naturschutzpunkt war für mich, da habe ich mich sehr eingelernt. Da habe ich dann eben die Kontakte gemacht, viele Gespräche geführt. Und muss ganz ehrlich sagen, habe viel gelernt. Das ist jetzt gar nicht immer dieser Naturschutzgedanke von Ausschließen ist, Verbot. Und wir sehen das gerade, das hat auch eventuell so ein bisschen unsere Arbeit mit sich gebracht. Wir haben all diese Regeln, die für die Freizeitnutzung draußen da sind, mal digitalisiert. Und das sind teilweise in Gebieten riesige Kataloge, die erschlagen einen. Und da haben viele Schutzgebiete auch selbst gesagt, ja, das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen jetzt eigentlich auch hier nicht diese riesigen Verbotskataloge aussprechen. Und ich sehe da schon auch eine große Entwicklung, dass man da die Leute schon mitnehmen will. Und zumindest vom Geist her, glaube ich, bewegen wir uns in eine richtige Richtung. Ich glaube, vielen ist bewusst, dieser Outdoor-Sport, der auch in den letzten Jahren viel explodiert ist, der wird erstmal nicht weggehen, den können wir nicht komplett ausschließen. Wir müssen da zusammenarbeiten und müssen Konsenslösungen finden. Und da gibt es ja schon recht viele gute Beispiele, wo genau das gemacht wird. Da kann man jetzt vielleicht auch nochmal nennen, das hatten wir halt gar nicht so viele dieser Freiwilligenschutzgebiete, die vom DRV ausgewiesen werden. Hier in Tirol gibt es das, in Österreich gibt es das relativ häufig, wo sich einfach an den Tisch gesetzt wird. Da sitzt dann einmal natürlich der Naturschützer, aber auch eben der Sportverband, der die Interessen eben von den Skitourengehern berücksichtigt. Und damit hingegangen wird gesagt, okay, das ist einfach ein guter Skitourenberg und wir haben aber dabei auch irgendwie ein sehr, sehr wichtiges Raufußhabitat oder sonst was. Und dann guckt man eben, dass man sagt, okay, ihr kriegt diese Schneise, da könnt ihr Skifahren, bitte lasst einfach dieses Gebiet in Ruhe und dann werden da freiwillige Schutzgebiete gemacht, wo viel über Kommunikation einfach gemacht wird. Da wird man auch nicht abgestraft, wenn man durchfährt, aber es ist einfach klar, hey, das wurde zusammen ausgehandelt. Da geht es einfach darum, dass wir genau eben das, was wir am Anfang schon besprochen haben, einerseits unseren Sport machen, aber gleichzeitig schützen. Und da sehe ich schon ganz gute Initiativen und der Wille ist, glaube ich, da. Und dann ist, glaube ich, wie Holger schon gesagt hat, wir müssen so ein bisschen mehr wieder in dieses Bewusstsein, glaube ich, auch draußen kommen. Mhm. Dass es so ein paar Grundregeln gibt, die wir einfach beachten sollten.
Ja, voll.
Wenn wir draußen unterwegs sind.
Holger, lass uns mal so eine Szenario-Frage machen, weil da würde mich wirklich deine Antwort interessieren. Bist du der Meinung, diese digitalen Helferlein zur Tourenplanung haben das Potenzial, auch deine Arbeit wirklich eher zu unterstützen, wenn sie jetzt zum Beispiel durch Tools wie Digitize the Planet noch besser gemacht werden? Oder würdest du sie dir eher sogar eigentlich quasi wieder wegwünschen und zurück in die analoge Zeit, damit Leute gar nicht erst überhaupt auf die Idee kommen?
Da muss ich ja fast meine Standardantwort, wenn es um Nachhaltigkeit geht, geben. Es kommt darauf an. Das ist in der Tat so. Die digitalen Helferlein, die können Fluch und Segen zugleich sein. Also Segen dahingehend, was ja Sebastian eben auch schon ausgeführt hat, dass einfach alles digital verfügbar ist, dass es sehr aktuell ist und dass es auch demjenigen, der es wissen will, Hintergrundinformationen auf Klick geben kann, der dann wirklich in die Tiefe gehen kann, um sich zu informieren, warum ist das denn so, was ist denn da, wer ist denn Ansprechpartner und was kann ich denn wirklich tun. Ich kann es aber auch früher abloggen und sagen, hey, es reicht mir, das Schutzgebiet gehe ich nicht rein und es ist gut. Da ist es sicherlich ein Megatool, was auch für die Zukunft total wichtig ist. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Bereiche, die extrem schwierig sind. Auch das hat Sebastian eben angeführt. Wenn ich meine Skitour einfach hochlade, dann ist sie da. Die ist nicht irgendwie kuratiert. Die wird einfach reingestellt und jeder kann die nachgehen. Das führt mittlerweile dazu, dass es bei uns im Gebiet keinen Jägersteig gibt, der irgendwie noch geheim ist. Das war früher normal. Jägersteige, die haben irgendwie 2 Meter hinterm Waldrand angefangen. Jeder Insider wusste, ah, da muss ich durch und dann habe ich den Pfad und vorne siehst du gar nichts. Und mittlerweile sind halt die Dinger irgendwo hochgeladen und jeder kennt sie und da ist ein Betrieb drauf. Da fragst du dich manchmal, hey Leute, was macht ihr hier? Und ich glaube, da kommt es auch wieder auf einen verantwortungsvollen Umgang an. Wie geht jeder damit um? Und das vergrößert natürlich die Aufgabe für uns Ranger draußen vor Ort, aber auch der digitalen Ranger, die hat Sebastian eben auch schon mal angeführt, die natürlich auch gefragt sind, solche Dinge zu finden und vielleicht auch die Plattformen direkt anzusetzen, sagen, hey, schaut mal, was da veröffentlicht ist, das ist nicht gut, das geht durch ein Schutzgebiet oder was auch immer. Es ist natürlich mit unheimlich viel Arbeitsaufwand verbunden, der eine unterirdische Naturschutzbehörde aktuell überhaupt nicht stemmen kann, weil das Personal dafür gar nicht da ist. Das wird eine Riesenaufgabe für die Zukunft. Wie viel Naturschutz können und wollen wir uns da leisten? Also wir als Menschen allgemein. Und wie können wir das so aufsetzen, dass wir es naturverträglich für alle hinkriegen? Weil letztendlich geht es um unseren Lebensraum. Da nochmal den Schluss zu meiner Ausführung am Anfang. Umweltmanager. Ich mag diesen Begriff Umwelt überhaupt nicht, weil Umwelt hört sich so abgekanzelt an. Wir sind hier Menschen und da draußen, das ist die Umwelt, aber es ist letztendlich unser Lebensraum. Mhm. Und alles, was wir da machen, führt irgendwann genau wieder zu uns zurück und wir müssen die Suppe auslöffeln, die wir uns da einbrocken. Und das muss uns, glaube ich, zu Bewusstsein werden. Und dann haben wir auch eine Möglichkeit, da einen gescheiten Weg für uns alle zu finden.
Ja, absolut. Ich habe schon das Gefühl, auch jetzt, wenn ich mit euch beiden spreche, es ist wie so oft auch einfach eine Sache, wo es keine super einfache Lösung dafür gibt. Heißt, es hängt wahnsinnig viel an der Kommunikation, um bei den Leuten erstmal ein Bewusstsein einzupflanzen und dann darauf zu hoffen, dass mit einem gesunden Menschenverstand und diesem Bewusstsein vielleicht anders damit umgegangen wird und anders geplant wird. Also ja, es ist wie so oft, irgendwie muss man sich halt erstmal der Problematik ja einfach bewusst sein. Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, das haben wir gerade noch vergessen? Das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Info. Ansonsten hätte ich für euch beide noch eine gemeinsame Abschlussfrage.
Ich glaube, ich kann noch ergänzen zu dem Thema, was Holger gerade gesagt hatte, bezüglich dieser Riesenaufgabe von den digitalen Rangern, das draußen zu überprüfen. Ich glaube, das ist genau ein Ziel unserer Arbeit, dass wir diese Arbeit eben nicht haben, weil wir das ist so ein riesiger Pluspunkt von digitalen Daten. Genau das, was wir eben erreichen wollen damit. Wir tun diese Schutzgebiete und diese Regularien, die da drinnen stehen, eben anbieten. Und wenn Touren geplant oder angeboten werden, kann ich die ja dann super automatisch überprüfen und nehme da eben diese riesige Recherchearbeit von digitalen Rangern ab und sage, hey, ich sehe, die Tour läuft per GPX-Tracks durch ein Schutzgebiet. Dann weiß ich direkt automatisch so, da geht eine Nachricht raus und bei manchen Plattformen passiert das schon. Dann steht da geschlossen dran oder geht durch ein Schutzgebiet und darf eben nicht gemacht werden. Oder sie planen sogar drumherum. Das kann man natürlich in der Zukunft weiter noch optimieren. Aber ich glaube, das ist diese riesige Chance auch von digitalen Daten.
Ja, voll. Ich glaube auch, dass es wahnsinnig viel Arbeit abnehmen kann. Ich habe da tatsächlich ein konkretes Beispiel aus meiner eigenen Tourenplanung. Es war schon ein bisschen zurück, da war noch jetzt Spätsommer, aber ich wollte tatsächlich eine Mountainbike-Tour planen und habe dann in meiner Planungs-App tatsächlich irgendwo dann einen Kommentar von, ich glaube, die Altenwelt Karwendel hat da einen eigenen Account und dieser Kommentar kommt dann automatisch, poppt dann automatisch auf. Hey, wenn du in diesem Gebiet eine Mountainbike-Tour planst, ist das eigentlich nicht okay. So nach dem Motto, wir können es nicht verbieten, aber es ist eigentlich nicht okay, weil wir da eigentlich quasi keinen Fahrradverkehr oder vor allem jetzt Mountainbike-Verkehr haben wollen. Und genau diese Arbeit, dass da manuell wahrscheinlich jemand irgendwie einen Kommentar tippen muss für die und die Felder, wird ja dann digital irgendwo abgenommen, oder?
Genau, das ist genau der Punkt, weil wir das einfach über eben diese Daten relativ gut abfragen können, dann automatisiert machen können. Das ist ja generell dieser Vorteil dieser Digitalisierung, dass wir sehr viel automatisieren können. Da können wir eben auch so eine Arbeit automatisieren, dann haben diese Leute hoffentlich Zeit, ihre Arbeit besser in den Naturschutz zu investieren.
Absolut. Gut, dann hätte ich für euch zwei noch eine letzte Abschlussfrage. Und zwar, wenn ihr euch irgendeine Sache frei wünschen könntet, die eure Arbeit jetzt in dem Bereich sofort besser machen würde, unabhängig davon, ob sie viel Geld kostet oder sehr, sehr aufwendig ist, gäbe es diese eine Sache, wo ihr sagt, die würde uns auf einen besseren Pfad leiten? Ist wahrscheinlich gar nicht so leicht.
Eine Wunschfrage, ja.
Also ich würde mal starten, Sebastian, dann hast du vielleicht noch ein bisschen Zeit zu überlegen. Für mich ist es eigentlich eine relativ einfache Sache, die noch nicht mal Geld kostet, wenn jeder, der draußen unterwegs ist, mehr Eigenverantwortung übernimmt. Das würde uns, glaube ich, an ganz vielen Stellen helfen und mit der Verantwortung auch umsichtig umgeht. Sei es jetzt, was die Sicherheit am Berg angeht, sei es jetzt, was das naturschonende Verhalten angeht. Ich glaube, das ist etwas, was uns oftmals abhanden kommt, weil wir ganz anderen Fokus haben. Da geht es häufig nur noch um schneller, höher, weiter oder um mein Erlebnis oder vielleicht auch um mein schönstes Bild, was ich auf irgendeinem Kanal posten kann und gar nicht mehr so um die wesentlichen Sachen. Und das wäre ein Wunsch, der uns, glaube ich, in vielen Bereichen einfach voranbringen würde, wenn ich die Verantwortung für mein Handeln und Tun zum einen wieder übernehme und dann aber auch überblicken kann, was hat es für Auswirkungen, kann versuchen, die doch möglichst gering und zukunftssicher zu halten.
Ja, voll. Würde ich mitgehen. Es geht dann wahrscheinlich nicht nur für das Thema, über das wir heute gesprochen haben, sondern wahrscheinlich sogar für alle globalen Themen.
Ja, absolut.
Sebastian, du hast auch noch einen Wunsch frei.
Ja, geht, glaube ich, vielleicht eine ganz ähnliche Richtung, ein bisschen mehr Bezug auf unsere Arbeit, was wir in den letzten Jahren so sehen, ist halt, glaube ich, auch dieser ganz kollektive Gedanke. Und ich glaube, das würde uns auch sehr viel weiterhelfen, wenn sich einfach alle an diesem Problem beteiligt fühlen und dementsprechend ihr ganz kleines Päckchen dazu beitragen. Das sehen wir gerade. Wir sind am Anfang sehr, sehr in die Vorleistung gegangen und jetzt haben wir, glaube ich, bewiesen, dass es funktioniert. Und jetzt sehen wir, wenn jetzt, glaube ich, alle von Outdoor-Industrie, Outdoor-Sportlern, aber eben auch Behörden, Naturschützern, Plattformen sich aktiv mit einem kleinen Teil beteiligen würden, dann wären wir, glaube ich, sehr schnell dabei, diese wichtige Datengrundlage zu schaffen, die, glaube ich, da sein muss, weil das eine kann nicht digitalisiert sein, das andere nicht. Das eben haben wir die Probleme jetzt gesehen und sich dann einfach da kollektiv zu verstehen und mitzuwirken, wie eben, glaube ich, auch bei allem anderen, dass wir uns wieder mehr als kollektiv verstehen und nicht als Individuum, um es mal ganz tief zu graben.
Ja. Voll.
Oh, das würde ich gerne noch mit einem Beispiel draußen aus dem Feld wieder unterschreiben, weil Das passiert auch sehr häufig, dass Menschen mit einer App unterwegs sind, die eben genau diese Layer nicht unterstützt und wo keine Naturschutzgebiete oder Schutzgebiete aufgezeigt sind. Und da kommt man schon mal in die Diskussion, weil mein Argument ist erstmal, hey, schau doch mal genau in deine App und dann kriege ich aber doch manchmal vorgeführt, nee, genau dieser Naturschutzlayer, der ist eben hier nicht vorhanden. Und den Appell finde ich extrem wichtig. Wenn wir so eine coole Möglichkeit haben, dann sollten wir sie auch nutzen. Und das ist eher so der Appell an die ganzen App-Anbieter. Schaut mal, dass ihr sowas genau integrieren könnt und das unterstützt, weil das hilft uns allen und ist eigentlich gar kein großes Ding. Es gibt da eine Schnittstelle, die, glaube ich, ohne große Anforderungen angepasst werden kann, sodass es überall funktioniert und ich die Daten abrufen kann. Wäre ein mega Schritt nach vorne. Und wenn wir dann noch als kleinen Zusatzwunsch dazu kommen, dass die Schutzzonen generell eingeblendet sind und sie sofort jeder sieht, ist, glaube ich, ein Riesengewinn für alle.
Alright, perfekt. Also wir werden auf jeden Fall die Links auch zu eurer Arbeit, Sebastian, mit in die Shownotes packen. Hattest du gerade nochmal eine kleine Ergänzung?
Nein, kann ich so unterschreiben.
Nee, perfekt. Dann machen wir das so und hey, vielen, vielen Dank euch beiden jeweils für eure Arbeit, die ihr draußen und dann auch auf der digitalen Ebene leistet. Ich glaube, aus dem Gespräch ist rausgekommen, wie extrem wichtig das ist und wie extrem wichtig es ist, dass wir alle da an unserer Eigenverantwortung arbeiten. Deswegen vielen, vielen Dank und danke, dass ihr euch auch heute die Zeit genommen habt.
Ebenso, danke.
Vielen Dank von meiner Seite.
Das war die Beratungsfolge zum Thema Schutzzonen. Wenn euch das Thema interessiert und ihr es vertiefen wollt oder nochmal konkrete Informationen nachlesen wollt, dann nutzt gerne die Links in unseren Shownotes. Wenn euch der Bergzeit-Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo und eine Bewertung da, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir hören uns dann wieder in 2 Wochen bei der nächsten Folge des Bergzeit-Podcasts. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Bergzeit, passt gut auf euch auf, euer Jan.